fühlt sich schon einfach so an, als dürfte das in der heutigen Zeit nicht mehr so sein. Also wir versuchen gerade im Sport, bei Sportlern an jeder kleinen Schraube zu drehen, alles bis ins Kleinste zu optimieren, damit man da wirklich beim Wettkampf auf 100% ist. Und das lassen wir eigentlich so völlig liegen.
Clubheim. Der Podcast für Sport, Medizin und Gesundheit. Eine Kooperation des Sports Medicine and Health Summits, der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention und der Deutschen Zeitschrift für Sportmedizin. Mit Dr. Nils Schumacher und Daniel R. Schmidt.
Daniel, schön, dass wir uns wiedersehen hier im Clubheim. Die letzte Folge liegt nun schon etwas zurück. In der Zwischenzeit ist einiges passiert. Wir sind bereits mitten in der Programmplanung des Summits 2023 und über einen wichtigen Programmpunkt möchten wir heute sprechen. Aber erstmal, Daniel, wie geht's dir? Hast du das Clubheim schon vermisst?
Ja, das Clubheim habe ich vermisst, insbesondere die isotonischen Kaltgetränke. Komm, lass gleich mal anstoßen, Nils. Wir haben einen ganz besonderen Gast heute, auf den freue ich mich auch. Aber ja, um es abzurunden, der Sommer war lang, das Clubheim habe ich vermisst. Jetzt ist es endlich wieder offen.
Super. Ja, einen ganz besonderen Gast haben wir heute und wir haben auch ein ganz wichtiges Thema, denn wir möchten sprechen über das Thema Gender Data Gap und die Folgen für den Sport. Und dafür haben wir uns eine Goldmedaillengewinnerin, mehrfache Goldmedaillengewinnerin Edina Müller eingeladen. Ja, Edina, du bist Ausnahmeathletin, konntest bereits in zwei Sportarten Goldmedaillen für Deutschland gewinnen. Das denke ich sehr beachtlich. Rollstuhl, Basketball und einer Kajak. Und neben diversen weiteren Titeln wie Europa- und Weltmeisterin sowie zweimalige Hamburger Sportlerin des Jahres, auch jetzt 2021 wieder zur Sportlerin des Jahres in Hamburg gewählt worden, bist du auch als Sporttherapeutin im BG-Klinikum in Hamburg-Eppendorf tätig und hast einen Bachelor of Science in Kinesiology an der University of Illinois. Und ja, damit bist du erstmal ein hervorragender Gast für die heutige Sendung und natürlich auch die perfekte Botschafterin, denn das bist du ja auch, unsere Sports Medicine and Health Summit Botschafterin. Ja, und daher freuen wir uns sehr, dass du uns für den Summit 23 unterstützt und Gast in der heutigen Sendung bist.
Hallo! Hallo, da freue ich mich auch. Hallo!
Habe ich noch was vergessen?
Nein, nur eine ganz kleine Korrektur. Es ist Hamburg-Bergedorf, BG-Klinikum in Hamburg-Bergedorf, wo ich Sporttherapeutin bin.
Selbstverständlich.
Grüße in die Hansestadt an der Stelle. Edina, mit wem hast du wann zuletzt Sport getrieben?
Zuletzt alleine im Kraftraum und zusammen mit meinem Trainer. Wahrscheinlich war das im Zweier. Jetzt hat bei uns ja auch der Winter angefangen, Wintertraining, Grundlagentraining geht so langsam los. Es fängt auch die Zeit an, wo man mehr auf dem Ergometer sitzt und mehr in der Halle, in der Krafthalle arbeitet. Und wenn ich noch draußen auf dem Wasser bin, dann bin ich da meistens im K2 unterwegs mit meinem Trainer zusammen.
Das ist ja schon Tradition für uns, diese Einstiegsfragen zu stellen. Also wir stellen immer drei Einstiegsfragen. Tradition ist die zweite Folge heute, wenn man da von Tradition sprechen kann. Aber die zweite Frage würde ich gleich anschließen. Und das ist eine Frage, die für diejenigen, die theoretisch arbeiten, gar nicht so einfach zu beantworten ist. Ich selber hatte da auch so meine Schwierigkeiten, als ich in der letzten Folge darüber nach oder für die letzte Folge darüber nachgedacht habe. Bei dir ist es wahrscheinlich anders. Welchen persönlichen sportlichen Erfolg hast du das letzte Mal so richtig gefeiert?
So richtig gefeiert. Das ist auch jetzt nicht so einfach, aber letztes Jahr war natürlich, glaube ich, das absolute Highlight, wo wir ja auch ein bisschen steil gegangen sind in Tokio, als ich da Gold geholt habe. Ich glaube, das war so die größte Party, an die ich mich so erinnern kann.
Steil gegangen heißt was? Erzähl mal aus dem Nähkästchen.
Oha.
Viel Sekt, viel Champagner,
Nein.
viel ja, wilde ja. Musik.
Na, es war anders als sonst. Auch gerade Corona-bedingt war das natürlich eine etwas kleinere Party, absolut im Team, aber deswegen nicht schlechter. Also wir haben es uns da ganz gut gehen lassen.
Sehr gut. Welches sportmedizinische oder auch vielleicht sportwissenschaftliche Thema liegt dir zurzeit besonders am Herzen?
Ja, ich habe mich sehr mit Schwangerschaft und Sport beschäftigt. Gerade auch als ich schwanger war, habe ich da einiges vermisst. Und deswegen bin ich da auch mit vielen Athletinnen in Kontakt gewesen, um mal zu gucken, wie die das machen, was die für Informationen haben, wie die ihr Training aufbauen. Und das ist schon so ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt.
Jetzt hast du uns wunderbar die Brücke gebaut, denn du bist Mutter von einem Sohn und hast dich zuletzt für Frauenrechte bei den Paralympischen und Olympischen Spielen engagiert und eingesetzt. Du hast zum Beispiel bessere Strukturen bei sportlichen Großveranstaltungen gefordert, damit die Bedürfnisse von Müttern besser berücksichtigt werden können. Kannst du vielleicht zunächst mal erzählen, wie es dir und deinem Sohn bei den Paralympischen Spielen jetzt vergangen in Tokio 21 ergangen ist?
Einmal war es natürlich wahnsinnig schwer, überhaupt durchzubekommen, dass er mitfahren darf nach Tokio. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch gestillt, also war das für mich wirklich dann die Frage, kann ich daran teilnehmen oder nicht? Und ja, das war ein langer Prozess. Wir haben uns zusammengeschlossen mit mehreren Organisationen und mit den anderen Athleten, olympische und paralympische Athleten, haben Petitionen geschrieben und ja, eigentlich an alle versucht uns an alle zu wenden, die da irgendwas tun könnten. Und es hat wirklich lange gedauert, bis dann für uns klar war, ja, wir können unsere Kinder mitnehmen. Das war für uns auch eine sehr belastende Zeit, wo man sich eigentlich wirklich eher auf Sport, auf dieses große Event vorbereitet, hatten wir das eben noch irgendwie so ein bisschen wirklich im Nacken, dass wir so in der Schwebe waren, wie wird das jetzt weitergehen? Und bis dann klar war, ja, ihr könnt die Kinder mitnehmen. Das hat schon lange gedauert und auch danach war irgendwie kein richtiger Plan da. Also ich hatte dann das Go, aber wie es dann genau weitergeht, wussten wir auch nicht. Ich musste mir dann irgendwie selber ein Hotel suchen in Tokio, weil die Kinder nicht mit ins olympische Dorf dürfen und musste mir dann immer ein Taxi nehmen zu den Veranstaltungen und ins paralympische Dorf, um da zu essen, um da die an den Teammeetings teilzunehmen, um zum Training zu fahren. Und das Verrückte war, dass vor Ort eigentlich alles darauf ausgerichtet war, dass auch Mütter oder Eltern mit den Kindern vor Ort sein können. Also an der Trainingsstrecke gab es zum Beispiel in der Herren- und in der Damentoilette Möglichkeiten zum Wickeln, Möglichkeiten, sich mit dem Kind umzuziehen, das Kind dort, vielleicht ein kleineres Kind irgendwo abzulegen und sich dann umzuziehen. Also irgendwie war vor Ort an alles gedacht, nur hatten wir nicht so richtig Zugang dazu.
Nils, ich weiß, die Wissenschaft drängt mit deinen Fragen, aber zwei Nachfragen hätte ich an der Stelle noch an dich, Edina. Das erste, was macht das mit einer Mutter, wenn du diesen inneren Kampf ausfechten musst? Ja, ich habe ein Kind, das liebe ich von ganzem Herzen, das möchte ich in mein Leben integrieren. Und auf der anderen Seite die Frage, muss ich jetzt so eine Sportgroßveranstaltung, auf die ich mich jahrelang vorbereitet habe, sausen lassen, nur weil die Veranstalter das nicht hinkriegen, quasi eine Sportgroßveranstaltung auch kindergerecht zu machen?
Ja, es ist schwierig und es fühlt sich schon einfach so an, als dürfte das in der heutigen Zeit nicht mehr so sein. Also wir versuchen gerade im Sport, bei Sportlern an jeder kleinen Schraube zu drehen, alles bis ins Kleinste zu optimieren, damit man da wirklich beim Wettkampf auf 100% ist. Und das lassen wir eigentlich so völlig liegen. Also für mich persönlich ist es so wichtig, dass Liam dabei ist, dass ich weiß, wo er ist, dass er in guten Händen ist, dass ich ihn noch einmal sehe. Das ist ja auch für jeden Athleten anders. Und ganz am Ende geht es ja immer um Leistung und seine Leistung da abrufen zu können. Und da müssen wir einfach die Rahmenbedingungen schaffen, dass es da für jeden Athleten, für jede Mutter, für jeden Vater da Top-Bedingungen gibt.
Nils, du darfst gleich. Eine Frage habe ich immer noch. Für den Fall, dass jetzt Verantwortliche von Events hier zuhören, jetzt mal einen ganz starken Appell von deiner Seite. Was wünschst du dir in Zukunft von den OrganisatorInnen sportlicher Großveranstaltungen und solcher Wettkämpfe?
Ich glaube, man darf sich da auch ruhig was abgucken in anderen Nationen. Also ich glaube, die nordischen Länder sind da ganz anders aufgestellt. Und auch in den USA gibt es zum Beispiel bei Großveranstaltungen Marathon Möglichkeit, Kinderbetreuung zu bekommen. Es gibt da Stillräume, Möglichkeiten, wo Mütter die Stillen abpumpen können. Sowas ist hier noch gar nicht so ja im Gedächtnis von den Leuten drin. Und ich glaube, das muss einfach mehr werden, dass die Bedingungen da sind und dass das ganz normal wird.
Bevor wir gleich nochmal zur wissenschaftlichen Einordnung kommen, super spannend. Und wir haben uns darüber ja auch schon mal unterhalten. Und vielleicht nochmal, was war jetzt der ausschlaggebende Punkt dafür, dass du deinen Sohn letztendlich mitnehmen durftest zu der Veranstaltung?
100% weiß ich das nicht, aber ich denke schon, dass das der öffentliche Druck war. Also wir haben ja viel gemacht, viel versucht, auch viel Öffentlichkeit zu erzeugen. Und es haben sich auch große Zeitungen bereit erklärt, das zu drucken und das noch öffentlicher zu machen. Und eigentlich, bevor es dazu kam, ist eingelenkt worden. Und ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen jetzt für uns ein Vorteil auch von Social Media, einfach, dass man da präsent sein kann und das auch nach außen tragen kann, dass es einfach öffentlich oder öffentlicher wird, weil sonst wäre es vielleicht auch einfach untergegangen. Und es war auch ein Jahr, wo Mütter im Leistungssport sowieso viel mediale Aufmerksamkeit hatten, weil es auch einfach viele gab in dem Jahr, die gesagt haben, so, das kann so nicht sein und ein bisschen die Missstände auch aufgedeckt haben. Und ja, so kam dann am Ende eins zum anderen. Was jetzt genau dieser eine Punkt war, weiß ich nicht genau. Also es wäre natürlich schön, wenn die einfach einen Fehler erkannt haben in dem System und gesagt haben, das kann so nicht sein und wir müssen ja auch mit dem Sport die Werte, die wir da vertreten, verteidigen und müssen uns da auch weiterentwickeln. Also das wäre natürlich schön, wenn das der Grund gewesen wäre.
Wissenschaftliche Einordnung, Daniel, du hast es schon angesprochen. Eine Forschungsgruppe aus Kanada hat jetzt in einer qualitativen Studie 2022 veröffentlicht, mal Spitzenathletinnen befragt und diese wünschen sich Best-Practice-Empfehlungen, evidenzbasierte Rückkehrprotokolle und Finanzmittel, um sicher und verletzungsfrei auch wieder ins Training nach der Schwangerschaft einzusteigen. Das ist das, was da aus den Athletenkreisen gekommen ist, das, was dann letztendlich in dieser qualitativen Studie publiziert wurde. Edina, du hast auch immer wieder davon gesprochen, dass du dir mehr evidenzbasierte Empfehlungen für das Training auf Spitzenniveau während und nach der Schwangerschaft gewünscht hättest. Und vielleicht kannst du uns mal erzählen, wie hast du denn dein Training gemanagt, also während der Schwangerschaft und auch nach der Schwangerschaft?
Also theoretisch habe ich ja als Athlet Zugang zu allem sportmedizinischen Know-how am Olympiastützpunkt, was es so gibt. Aber in der Schwangerschaft hat sich da auch niemand so richtig rangetraut. Also ich habe das natürlich irgendwie nach meinem Gefühl gemacht. Mein Trainer hat zwei Kinder und habe mich da mit seiner Frau zusammengeschlossen. Und zusammen haben wir dann meinen Trainingsplan da irgendwie zusammengeklöppelt. Genau wie nach der Schwangerschaft auch, was natürlich eigentlich ein bisschen traurig ist. Also da hätte ich schon gerne jemanden gehabt, der mir ja da einfach ein bisschen zur Seite steht und da sportmedizinisch einfach mich da ein bisschen leiten und begleiten kann. Aber das war leider nicht so. Also es hat dann alles gut geklappt und ich glaube, wir haben das ganz gut hinbekommen, aber da hätten wir natürlich auch ganz andere Möglichkeiten haben können. Also einerseits natürlich was meine Leistung dann angeht und andererseits auch für mich, dass ich da einfach Ruhe habe, beruhigt bin und weiß, da ist einfach jemand an meiner Seite, der weiß, was er da tut.
Ein Problem dabei ist ja auch, dass wir wissen, dass so sehr viel da auch noch gar nicht abgesichert ist. Also das Thema Evidenzbasis und evidenzbasierte Praxis, und das ist ja eins der großen Ziele und Aufgaben auch der Sportwissenschaft und Sportmedizin, also Entscheidungen in der Praxis auf Grundlage von guten und fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu treffen. Und einige Forschungsgruppen, insbesondere in Australien, Großbritannien und Amerika, haben sich in den letzten Jahren verstärkt diesem Thema gewidmet und insbesondere sich mit dem in Anführungsstrichen Gender Data Gap auseinandergesetzt. Das heißt, sportwissenschaftliche und auch sportmedizinische Forschung wird häufig auf Daten männlicher Studienteilnehmern durchgeführt und das begrenzt dann auch ein Stück weit die Aussagekraft der Studienergebnisse für Frauen. Ella Smith aus Melbourne beispielsweise und Kollegen forderten daher kürzlich in einem Übersichtsartikel, dass das Ausmaß bestehender Forschungslücken erstmal geklärt werden müsse und dann eben auch die Folgen für den sportlichen Erfolg weiblicher Athletinnen aufgeklärt werden müssten. Also das sollte nach deren Aussage systematisch mal untersucht werden. Das ist ein Thema, das wollen wir definitiv auch beim Summit 2023 nochmal weiter vertiefen. Gerne auch mit dir zusammen, Edina. Was glaubst du denn, wie sehr ist denn der Parasport von diesem Gender Data Gap betroffen und wie sehr könnte das den sportlichen Erfolg von Athletinnen denn limitieren? Also wenn wir noch mehr wüssten, würde das deiner Meinung nach auch dazu führen, dass die Athletinnen noch erfolgreicher wären?
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Das sind wieder diese kleinen Stellschrauben, an denen man drehen kann. Und wenn man sieht, wie lange Frauen im Leistungssport sind und wie wenig da eigentlich passiert, dann ist das schon erschreckend. Und im Parasport ist es vielleicht auch nochmal, ja, kommt das vielleicht nochmal mehr an, einfach weil das Thema noch weiter zurück ist, weil das Thema noch weiter hinten ansteht. Und ich glaube schon, dass wir da noch ganz viel machen können. Gerade ein Frauenkörper im Moment wird einfach nur so ein bisschen runtergerechnet, ist ein bisschen kleiner, ist ein bisschen leichter. Und mehr wird nicht getan. Und ich glaube schon, dass man da noch ganz viel rausholen kann.
Das unterstützen wir natürlich auch mit dem Summit 2023. Und da möchten wir den Athletinnen gerne die Plattform geben, die es dafür braucht.
Mensch, Nils, du hast wieder tagelang recherchiert für diese Sendung, ne? Ich bin ja beeindruckt, was du da an Studien wieder raushaust. Das ist ja unfassbar.
Ich komme direkt aus dem Büro. Ja, klar.
Ja, sehr gut. Bevor wir die Brücke schlagen, ich würde ganz gerne mit dir nochmal über den Athleten Deutschland e.V. gleich sprechen. Aber mal die generelle Frage, ist es ein Problem, dass das Sportsystem in Deutschland so unglaublich männerzentriert auch ist? Also gerade auch, wenn man sich Management anguckt, dann stellt man ja leider nach wie vor immer noch fest, dass viele Schlüsselpositionen von Männern gefüllt werden. Müssen wir das dringend ändern? Ist das ein Problem?
Ja, ich glaube, das ist schon ein Problem. Und es sind, also man möchte das nicht immer auf dieses alte weiße Männer zurückführen, aber es sind natürlich auch Männer, die aus einer Generation kommen, wo vielleicht es auch zu Hause anders gelaufen ist, als es heute läuft und die natürlich diese Problematik überhaupt nicht kennen oder sich da überhaupt nicht reinversetzen können. So, die hatten nie ein Problem damit, ihr Kind irgendwie zu versorgen oder zu wissen, wo ihr Kind ist, weil es klar war, dass die Frau das zu Hause macht und zu Hause regelt. Deswegen sind die vielleicht auch gar nicht die Ansprechpartner, die einem da helfen können oder die einem da auch irgendwie eine Lösung selber anbieten können, einfach weil das in deren Möglichkeiten gar nicht besteht. Und deswegen würde ich auch immer die Wichtigkeit von diversen Teams nochmal hervorheben, dass diese Leute auch wichtig sind, aber eben die anderen Blickwinkel einfach wichtig sind, um Lösungen und irgendwie zielführend, um eine Weiterentwicklung überhaupt möglich zu machen.
Hier ist das Clubheim, der Podcast für Sport, Medizin und Gesundheit.
Ein Paradigmenwechsel, der hoffentlich noch folgen wird und kommen wird. Fassen wir kurz mal zusammen. Also wir haben gesagt, wenn Athletinnen in der Forschung unterrepräsentiert sind, dann ist das total problematisch, um für die Praxis Rückschlüsse daraus zu ziehen. Aber auch in der Sportpraxis ist das Bewusstsein für bestimmte frauenspezifische Themen bisher recht gering, wie jetzt deine Erfahrungen aus Tokio zeigen. Ich wollte nochmal auf den Athleten Deutschland e.V. zu sprechen kommen. Der hat nämlich 2020 eine Initiative Athletinnen D gegründet. Seit November 20 führen sie unter anderem qualitative Interviews und Fokusgruppen mit deutschen Athletinnen aus verschiedenen Sportarten zum Thema Frauen im Leistungssport durch, wollen so auf Probleme aufmerksam machen und konkrete Forderungen stellen. Zum Beispiel fordern sie, dass Module zu geschlechtsspezifischem Training in die Curricula der TrainerInnen-Ausbildung aufgenommen werden. Wie siehst du das? Ist das der richtige Weg?
Ja, ich glaube schon. Auch gerade so, wie sie das angefangen haben, erstmal einen Bedarf klären oder erstmal zeigen, da gibt es einen Bedarf und wirklich zeigen, pass auf, wir haben hier die Athletinnen, mit denen wir gesprochen haben, die wir zu Wort haben kommen lassen und die, daraus können wir halt Rückschlüsse ziehen, was wir dann wirklich brauchen. Ich glaube, das war ein wirklich, wirklich guter Ansatz und das natürlich eine Trainerausbildung gleich am Anfang in die Köpfe zu pflanzen, ne, dass sich das auch da weiterentwickelt, dass das schon direkt drin ist, das ist natürlich eigentlich, glaube ich, die Grundlage, um daran zu arbeiten.
Nils, Edina, ich möchte mit euch nochmal anstoßen und zwar auf eine Person, die ich ganz herzlich im Podcast mal grüßen möchte, nämlich Carla Borger, die wunderbare Carla Borger aus meiner Lieblingssportart, einer meiner Lieblingssportarten Beachvolleyball, die ganz, ganz viel Engagement auch zeigt für Geschlechtergerechtigkeit und sich sehr, sehr stark engagiert. Wie vernetzt bist du denn, Edina, mit den, ja, stoß an Nils, cheers. Wie vernetzt bist du denn mit den Athleten Deutschland und wie vielleicht konnte dir das Team von Athleten Deutschland auch helfen in der Vergangenheit?
Also man ist ständig in Kontakt mit Athleten Deutschland. Zum Glück kennt man sich ja auch einfach aus Sportkreisen und hatte einfach ein gutes Verhältnis. Aber das waren auch die ersten, die ich angesprochen habe, als ich wirklich da ein Problem hatte. Wie kann ich, an wen kann ich mich wenden? Gerade als die Frage da war, kann Liam mitkommen oder nicht mitkommen, um sich zu vernetzen und zu gucken, was können wir denn überhaupt machen? Die sind vernetzt mit Global Athletes und können sich dann natürlich auch mit anderen Athleten wieder kurz schließen, weltweit. Und die sind da schon eigentlich immer mein erster Ansprechpartner, wenn ich ein Problem habe, was ich nicht selber direkt lösen kann.
Super. Ich denke, Athleten e.V. wäre tatsächlich auch nochmal eine ganz interessante Institution. Wir haben ja sehr, sehr viele Partner, mit denen wir schon zusammenarbeiten für den Summit 2023. Ich denke, das ist auch eine ganz wichtige Interessensvertretung, die wir auch für den Summit 2023 sehr gut mitdenken könnten. Ich möchte noch mal so ein bisschen jetzt eingehen auf das, was auch schon in anderen Ländern passiert. Und da gibt es schon ganz, ganz spannende Entwicklungen. Da wird schon etwas weiter gedacht. Zum Beispiel in Manchester, an der Manchester University, gibt es eine Professur für weibliche Endokrinologie und Physiologie im Sport. Die australische Sportbehörde hat die Female Performance and Health Initiative 2019 etabliert, um Frauen im Leistungssport zu unterstützen und um Betreuungsstäbe, Eltern und Athletinnen über den neuesten Stand auch der Forschung aufzuklären. Edina, wenn du dir jetzt was wünschen dürftest von der deutschen Sportpolitik, von den Sportverbänden und von der Forschung, was wäre das?
Also mein Wunsch wäre einfach, die Möglichkeiten für Athletinnen individuell gestaltbar zu machen und dass es da einen direkten Plan gibt. Also ich finde, man ist, was jetzt zum Beispiel die Organisation von meinem Training in Hinblick auf zum Beispiel die nächsten Paralympics angeht, absolut angewiesen auf die handelnden Personen. Ich bin darauf angewiesen zum Beispiel, dass mein Bundestrainer entscheidet, ja, Liam kann mit. So, das könnte da jetzt auch ein Trainer haben, der sagt, ich möchte das einfach nicht, dass hier noch jemand dabei ist, dass eine Person von extern hier bei unseren Trainingslagern mit im Team ist. Und dann hätte ich meinen Sport aufgeben müssen, was ja traurig gewesen wäre und sehr schade gewesen wäre, wenn man auch sieht, wie erfolgreich wir gemeinsam waren und wie erfolgreich wir mit dem System, was auch nicht perfekt ist, aber was wir uns da jetzt aufgebaut haben, waren. Und das ist natürlich alles, was man noch verbessern kann. Aber es muss da irgendeine Struktur geben, die einem vorher schon die Sicherheit gibt, es wird funktionieren. Für dich als Mutter im Leistungssport haben wir einen Plan, haben wir eine Struktur, die es dir möglich machen wird, deinen Sport weiter auszuüben. So dass überhaupt gar nicht die Frage besteht, kann ich da jetzt überhaupt noch ein Kind einschieben in meine sportliche Karriere?
Edina, jetzt sind wir natürlich zwei männliche Wissenschaftler hier, Nils aus der Sportwissenschaft und ich aus dem Sportmanagement eher. Ja, in der Vorbereitung eines solchen Gesprächs fühlt man sich als Mann natürlich auch immer ein bisschen merkwürdig, weil man ja viele Aspekte vielleicht auch nicht so nachvollziehen und einschätzen kann. Was würdest du uns Männern mit auf die Reise geben, um diese Perspektive zu weiten, zukünftig, sei es im Sportmanagement, sei es aber auch in Nils Fachgebiet, in der Sportwissenschaft, um ein besseres Geschlechterbewusstsein zu entwickeln?
Ich glaube, der Dialog ist immer wichtig. Genau das, was wir gerade tun, drüber sprechen, was wir alle brauchen, was ihr braucht, was die Männer als Väter brauchen, was die Frauen als Mütter brauchen, wie wir die Lage verbessern können. Also ich glaube auch, dass Mütter im Leistungssport und die Strukturen für Mütter im Leistungssport nur der erste Schritt sind. Ich glaube, das Ganze muss familienfreundlicher sein. Auch Männer, Väter haben heute eine ganz andere Rolle, möchten ihr Vater sein, ganz anders leben oder leben das heute schon ganz anders. Und für die entsteht ja ein ähnliches Problem. Und ich glaube, dass wir das dahingehend weiterentwickeln müssen, dass das jetzt nur der erste Schritt sein kann. Und ich glaube auch, dass die Väter sich da auch mehr melden müssen. Also man sieht das im Sport, im Breitensport, im Kleinen, in Schwimmbädern. Wie lange gehen Väter schon mit ihren Kindern schwimmen? Es gibt aber in den Herrentoiletten oder in den Herrenumkleiden keine Wickelmöglichkeit. So, und das ist schon Jahre so. Und jetzt verändert sich das langsam. Aber wie lange hat das gedauert, bis es zu dieser Entwicklung gekommen ist? Und so muss das, glaube ich, im Leistungssport auch sein. Wir müssen unseren Bedarf einfach, glaube ich, lauter irgendwie nach außen tragen.
Nils, du bist jetzt selber Papa als Wissenschaftler. Hat das deine wissenschaftliche Perspektive verändert?
Spannende Frage. Also meine wissenschaftliche Perspektive, würde ich sagen, hat es so erstmal nicht verändert. Aber was sich natürlich grundlegend verändert, ist generell das Leben und all das, was an Planungen gemacht werden muss. Also definitiv findet mit Kind, und das kann ich jetzt aus der Erfahrung sagen, ein Umdenken statt. Und daher denke ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man da auch in die Kommunikation kommt und dass man dann entsprechend auch diese Themen bespricht. Und das, was Edina jetzt sagt, finde ich eigentlich einen ganz, ganz tollen und wichtigen Ansatz, dass wir in den Dialog kommen müssen. Also das ist sicherlich ein Thema jetzt, was die Frauen im Kern betrifft, was aber eben auch mit den Männern gemeinsam diskutiert werden muss und eben auch mit den verschiedenen Institutionen, Verbänden, Organisationen und auch mit der Politik diskutiert werden muss. Und im Prinzip ist ja das genau das, was wir auch machen wollen auf dem Summit 2023. Und ich denke, wir haben damit auch mit dem heutigen Dialog, mit unserem heutigen Gespräch, sind da schon sehr, sehr gut eingestiegen in das, was wir auch machen wollen und machen können, im Rahmen des Summits 2023 diesem Thema eine Plattform geben, diesem Thema politisches Gewicht verleihen, um dann im besten Fall auch Änderungen anzustoßen.
Nils, sind wir schon wieder am Ende? Wird das Clubraum schon wieder zugemacht oder?
Ja, fast.
Austrinken oder wie sieht's aus?
Ich würde sagen, wir können ein Absacker können wir noch. Spannend. Also das, denke ich, war heute ein sehr guter Austausch. Hat großen Spaß gemacht mit dir, Edina. Schön, dass du heute hier dabei warst. Und wir haben eigentlich noch sehr viel mehr Themen, die wir in Richtung und auch im Summit 2023 machen wollen. Ich denke da an das Thema Bewegungstherapie. Ich sagte schon, du bist Expertin, natürlich in Hamburg-Boberg tätig. Arbeitest da als Therapeutin. Das Thema Parasport haben wir auch schon diskutiert. Auch da wird es sicherlich tolle Anknüpfungspunkte geben, um mit dir weiter in die Diskussion einzusteigen. Inklusion, sicherlich auch noch generell übergeordnet ein ganz interessantes Thema. Ich denke da so an Barrierefreiheit und Bewegung in der Stadt. Aber all das wollen wir heute ja nicht diskutieren und dafür hatten wir heute nicht die Zeit, sondern das sind dann Themen, die wir im Rahmen des Summits 2023 gemeinsam machen können. Darauf freuen wir uns.
Vielen Dank. Danke für die Einladung heute.
Ja, herzlichen Dank nochmal an unseren Stargast, Edina Müller. Vielen Dank.
So, Daniel, einen trinken wir noch, oder?
Einen trinken wir noch, Nils. Einen letzten. Für mehr Informationen zum Sports Medicine and Health Summit, liked unsere Präsenzen in den sozialen Medien, Instagram, Facebook, LinkedIn und.
Tschüss, schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
Das war's. Das Clubheim schließt für heute. Mehr Informationen über den Sports Medicine and Health Summit, die DGSP und die Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin findet ihr auf den Portalen, die wir in der Podcast-Beschreibung verlinkt haben. Bis zum nächsten Mal.